ist
Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und heute zu Gast ist Dr. Helgrit Matzlose von der Warmeck-Klinik in Hohenstücken. Frau Matzlose, schön, dass Sie uns als Gesprächspartnerin heute zur Verfügung stehen. Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Wir widmen uns in unserem Schuchmann-Podcast ja immer einer ganz konkreten Frage. Und die lautet dieses Mal: Wie unterstützt eine nahtlose Reha Familien mit Kind mit Behinderung? Frau Matzlose, Sie sind Chefärztin an der Warmeck-Klinik in Hohenstücken. Eröffnet wurde die im Jahr 2000 und Sie haben seitdem annähernd, das haben Sie mir verraten, ungefähr 20.000 Fälle bei sich gehabt. Also schon
eine unglaubliche Zahl.
Und erst einmal die Frage: Wen haben Sie denn da behandelt, wen behandeln Sie und mit welchem Ziel?
Ja, wir haben in der Tat knapp 20.000 Patienten seit 2000 behandelt. Und ein großer Teil sind akut erkrankte Kinder im Nervensystem, die also vorher eine gesunde Entwicklung gemacht haben und dann völlig aus dem Leben gerissen wurden und zu uns kommen, um einfach wieder zurückkehren zu können in Familie, ins soziale Umfeld und ein lebenswertes Leben genießen können. Ein weiterer Teil unserer Patienten sind chronisch krank, sind entweder mit einer Behinderung schon geboren oder haben eine Behinderung erfahren und dann kommen die eben immer wieder zu uns in die Reha. Das sind unsere beiden großen Gruppen von Patienten.
Und ich habe ja schon darauf hingewiesen, wichtig ist gerade das Stichwort nahtlose Reha. Was müssen wir uns darunter denn eigentlich ganz konkret vorstellen? Was ist das?
Ja, dafür wurde die Klinik ins Leben gerufen. Das war der damaligen Gesundheitsministerin Frau Hildebrand ganz wichtig, dass die Kinder von Schädigungsereignis an bis zur Wiedereingliederung in einer Hand bleiben können und nicht hin und her verlegt werden müssen. Also wenn ein Kind nach der akuten Erkrankung zu uns kommt, dann können wir alles gewährleisten, von der akuten Beatmung zum Weaning. Weaning heißt also von der Beatmung wieder entwöhnen, die Medikamente zurückfahren und werden dann wieder schulfähig oder sogar, wenn es Jugendliche sind, wieder ausbildungsfähig und können dann auch noch diese Strecke bei uns meistern, um sie dann wieder zurückgeben zu können in ihre Schule oder in andere Schulformen oder in die Ausbildung.
Das hört sich so an, als würden manche Kinder und Jugendliche bei Ihnen doch sehr lange Zeit verbringen und da auch so ein, ja, ein vorübergehendes Zuhause finden.
Auf jeden Fall. Nach einer schweren Verletzung oder Erkrankung sind die Kinder ja völlig sozusagen aus ihrer Lebensbahn geworfen und benötigen dann wieder viel Zeit, um zurückkehren zu können. Und das kann ein Jahr dauern, das kann manchmal auch 2 Jahre dauern. So lange bleiben die Kinder bei uns und glauben Sie mir, es ist immer eine Freude zu sehen, wie immer mehr sozusagen das alte Wesen in dem Kind wieder erweckt wird, wie die Eltern dann sagen, jetzt ist es wieder, so kennen wir unser Kind. Das ist wieder die Mimik und Gestik und es sind wieder die Floskeln, die man dann austauscht. Das ist einfach schön, das mitzuerleben.
Sie sind in Brandenburg, ja, also Hohenstücken, Brandenburg. Sie nehmen aber schon Kinder aus ganz Deutschland, also da machen Sie keinen Unterschied.
Wir machen keinen Unterschied. Das größte Patientengut kommt natürlich aus dem Land Brandenburg und Berlin und Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern noch. Wir sind aber bundesweit aufgestellt. Wenn Patienten aus Bayern angemeldet werden, die nehmen wir natürlich auch zu uns.
Wie muss ich mir das denn dann bei einem Kind, was eben akut krank ist, vorstellen, wenn es bei Ihnen 1-2 Jahre bleibt? Wie ist das mit den Eltern? Wie ist das mit den Geschwisterkindern?
Der Großteil unserer Patienten wird begleitet. Wir haben also genauso viel Begleitpersonen im Haus wie Patienten, weil manche haben auch noch ein Geschwisterkind mit dabei. Es sind also nur wenige unbegleitete Kinder bei uns. Und wenn es eine längere Reha-Dauer ist, dann ist es meistens so, dass sich die Eltern abwechseln im Hiersein. Manchmal springt auch die Großmutter ein, wenn die Eltern mal eine Auszeit benötigen. Aber in aller Regel ist das Kind nicht alleine bei uns. Es braucht ja auch Sicherheit und Vertrauen und deshalb befürworten wir immer die Mitaufnahme einer Begleitperson.
Ich hatte ja neulich mal die Chance, mir Ihre Klinik anzusehen. Aber wenn man das jetzt so hört, dann vermutet man ja sehr viele Menschen, ne? Wie viele Betten haben Sie?
Wir haben 155 Betten. Davon sind 45 Betten im Krankenhausbettenplan. Das sind also dann die akut erkrankten oder akut verletzten Kinder. Und die anderen 110, das sind die, die immer wieder kommen zur Reha oder die leichter Betroffenen. Und wir haben ja, hatte ich schon angedeutet, eine Abteilung für die medizinisch-berufliche Rehabilitation. Das sind dann die Jugendlichen, die wieder eine Ausbildungseignung erlangen sollen.
Also man kann aus Elternsicht, glaube ich, ziemlich schnell doch verstehen, warum so eine nahtlose Reha eben irgendwie Sinn ergibt. Was sagen Sie denn als Ärztin aus ärztlicher Sicht? Warum sind Sie Verfechter? Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, von einer nahtlosen Reha.
Einmal gibt es immer Informationsverluste, wenn jemand die Klinik wechselt. Das kennt ja jeder, wenn er seinen Hausarzt wechseln muss, weil er umgezogen ist oder weil der Hausarzt seine Praxis aufgegeben hat. Da muss man alles wieder sozusagen neu erheben, die Befunde sichten. Da geht viel Zeit und verloren und viel Information. Und wenn man ein Kind schon kennt, schon länger kennt, dann kann man auch den späteren Weg, sagen wir mal, besser voraussagen und die entsprechenden Hilfen etablieren.
Ja, und man kann eben vielleicht auch viel besser den Weg dann, so stelle ich mir das vor, dann eben mit begleiten letztlich auch, weil sie ja sicherlich gerade bei den chronischen Patienten auch immer wieder anpassen, jedes Jahr neu oder jeden Besuch neu.
Ja, wenn die chronischen Patienten regelmäßig zu uns kommen, dann setzen wir uns manchmal schon im Vorfeld Ziele fürs nächste Mal oder je nach Entwicklungsstand des Kindes, dann passen wir das dann nochmal an im neuen Jahr. Beim Wachstum müssen die Hilfsmittel angepasst werden oder bei Wechsel der Schulform, da müssen wir den Fokus mehr auf die kognitive Förderung legen. Also das kann ganz unterschiedlich sein, wie die Schwerpunkte gesetzt werden von Jahr zu Jahr.
Gucken wir noch einmal in die vielen besonderen Bereiche, die Sie haben. Also ein Stichwort ist tiergestützte Therapie. Die gibt es bei Ihnen. Vielleicht können Sie da mal ein paar Takte zu sagen.
Ja, das ist eine Abteilung, die setzt sich zusammen aus zwei Pferden. Da bieten wir an, dass die Kinder darauf reiten und beübt werden. Das ist so die sogenannte Hippotherapie. Manche Kinder sind dazu gar nicht in der Lage, weil sie auf dem Pferd nicht halten können, haben aber trotzdem eine große Pferdeliebe. Und da bieten wir dann die Pferdepflege an. Da können sie das Tier streicheln oder bürsten, eben auch mal füttern. Dann haben wir die Kleintiere, die Meerschweinchen und Kaninchen. Da geht es auch darum, einfach mit den Tieren in Aktion zu treten, sie zu streicheln, sie zu beobachten, mal auf dem Arm zu halten. Das sind gerade für ganz schwer betroffene Kinder. Es ist einfach ein ganz wunderbares Erlebnis, weil so ein Tier erwartet nichts. Und das spüren die Kinder, dass sie nicht wie beim Therapeuten oder manchmal auch bei den Eltern so Erwartungen erfüllen müssen, sondern sie können einfach dem Tier zuschauen, ihm ihre Liebe schenken. Also es ist ein ganz schönes zu beobachten. Und dann haben wir noch die Hundetherapie und wir erwarten noch zwei Kamerun-Schafe. Die sind herzallerliebst und wir freuen uns schon und haben schon den Platz für sie vorbereitet.
Schafe haben wir schon häufiger gehört in der Therapie. Warum sind denn Schafe da so beliebt? Weil die so flauschig sind, oder?
Also das ist so, die Kinder haben verschiedene Vorlieben. Mhm. Ja, manche haben Angst vor Pferden oder vor Hunden und dann brauchen wir eine Ausweichmöglichkeit. Mhm. Und Schafe sind natürlich einfach, wissen Sie, die begleiten uns ja. Wir sollen ja Schäfchen zählen, wenn wir schlafen. Und von daher sind Schafe einfach immer also in unserem Gedächtnis und schon bei Kindern bekannt. Und dann haben die gleich so eine Assoziation, Schaf ist lieb und Schaf bringt Wohlbefinden und
ja, so ein Lämmchen, ne? Ein ganz sympathisches Tier.
Ja. So viel zur tiergestützten Therapie, da könnte man sicherlich auch noch viel erzählen. Wir möchten aber unbedingt noch auf ein paar weitere Punkte kommen. Und zwar ganz wichtig finde ich, Sie sind das einzige Querschnittslähmungszentrum Deutschlands. Was heißt das? Was geschieht denn bei Ihnen?
Also wir sind das einzige Querschnittgelähmtenzentrum für Kinder in Deutschland. Es gibt 26 Zentren. Und wir so für Kinder ganz am Alleinstellungsmerkmal haben wir dort. Da sind die angeborenen Querschnittlähmungen, die kennt man vielleicht unter dem Begriff Spina bifida, also gespaltene Wirbelsäule. Da ist das Rückenmark fehl angelegt und kann die Funktion nicht ausführen. Die meisten Kinder können dann ihre Beine nicht oder teilweise nicht bewegen und haben auch eine Störung der Blasen- und Darmfunktion. Und dann haben wir die erworbenen Rückenmarkschäden. Dazu gehört ein Unfall oder ein Tumor oder eben auch ein Schlaganfall mal im Rückenmark. Das kommt auch bei Kindern vor. Und da haben wir auch alle Altersgruppen bei uns. Und wie es über alle Patienten zu berichten war, so auch bei diesen, von der Beatmung an bis zur Wiedereingliederung betreuen wir diese jungen Betroffenen.
Dann eben mit Spezialisten und allen Vorrichtungen, die es braucht.
Ja, und wir sind ja zertifiziert. Um so ein Zertifikat zu haben, müssen alle Berufsgruppen Erfahrung nachweisen. Mhm. Das wird auch regelmäßig überprüft. Wir haben da auch Fachpflege, Paraplegiologie, so nennt sich das. Das sind also Krankenschwestern mit einer speziellen Ausbildung und Prüfung. Unsere Therapeuten sind in speziellen Arbeitskreisen vernetzt, sodass man also immer auf dem neuesten Stand ist und einen großen Erfahrungsschatz hat. Sonst bekommt man das Zertifikat nicht. Und da können also die Betroffenen sicher sein, dass sie hier von Experten betreut werden und auf dem neuesten Stand auch der Wissenschaft.
Ja. Ich stelle mir das immer so vor, ein Kind mit Spina Bifida ist ja in der Regel ganz normal begabt und intelligent, aber trotzdem so anders, weil halt die Beine so anders funktionieren. Für die ist das doch auch schön, andere Kinder, die in der gleichen Situation sind, kennenzulernen, oder?
Auf jeden Fall. Wir haben auch eine sogenannte Peer Group, die dann also beraten Betroffene. Die kommen einmal monatlich ins Haus, machen so wie so einen Stammtisch oder so eine Plauderecke. Und da kann man auch alle Fragen stellen, die einem auf dem Herzen liegen, inklusive, wie benutze ich den Schlüssel für die Autoraststätten oder wo kann ich barrierefrei wirklich Urlaub machen, wo finden bestimmte Camps statt, also bis zu Fragen zur Sexualität bei den Jugendlichen, da kann man alles loswerden und wird eben von Betroffenen beraten und nicht sozusagen von Ärzten aus dem Lehrbuch.
Ja, tolles Angebot. Sehr schön, sehr schön.
Wir haben jetzt schon gehört, dass ja doch einige Kinder lange Zeit bei Ihnen sind und nun herrscht in Deutschland die Schulpflicht. Und auch darauf haben Sie eine Antwort, denn Sie haben eine eigene Klinikschule. Da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen. Das heißt, Sie haben Pädagogen vor Ort.
Wir haben Pädagogen vor Ort, die werden von dem Schulamt gestellt. Es sind 4 Pädagogen, die sagen immer, das ist hier der beste Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann.
Weil die so wenig Schüler haben oder warum sagen die das?
Die Klasse kleiner sind. Sie können sich individuell einstellen auf die Schüler. Ja. Sie müssen sie wahrscheinlich dann nicht bis zu irgendwelchen Abschlüssen führen, sondern sie können sich hier auf die Kinder einstellen. Was haben die Kinder für Vorwissen? Woran kann man anknüpfen? Wie kann man bestimmt fördern? Die haben jetzt ganz tolle Technik. Hier kann man so ein ganz großer Lieferwagen und hat hier so eine, wie so eine riesengroße digitale Schultafel gebracht. Und wir bieten sozusagen von der Grundschule bis zur Sekundarstufe 2 Unterrichtsstoff hier an, aber auch für Förderschulkinder oder Kinder, die eine geistige Behinderung haben, die erhalten hier auch Unterricht. Diese da meist sozusagen im Einzelunterricht, sonst haben wir so Kleingruppen. Sehr beliebt unter den Patienten, die gehen hier sehr gerne in die Schule.
Das ist ja außerhalb einer Klinik nicht immer unbedingt der Fall. Vielleicht sprechen wir mal darüber, wenn die Kinder dann tatsächlich wieder aus der Klinik entlassen werden können. Dann ist ja eben die Integration in den Alltag immer ein bestimmtes Stichwort. Nahtlose Reha hört da für Sie nicht auf. Das bedeutet, es geht dann an der Stelle mit dem Entlassmanagement weiter. Wie genau funktioniert das an der Stelle und bei Ihnen?
Also das Entlassmanagement startet mit Aufnahmetag. Das hört sich jetzt ein bisschen paradox an, aber man schafft es sonst nicht. Ja. Schon bei Aufnahme muss man sozusagen feststellen, wie ist die Wohnsituation, wie ist das soziale Umfeld, wie viele Bezugspersonen stehen zur Verfügung, sozusagen so wie Anker, ja, wer kann aushelfen. Und es muss alles aufgenommen werden und dann dem Entwicklungsstand des Kindes immer wieder so adaptiert werden, dass man rechtzeitig sagt, wir müssen die Häuslichkeit besuchen, da muss ein Sanitätshaus vor Ort sich kundig machen, müssen da Umbauten erfolgen oder muss die Familie sogar umziehen, weil es nicht mehr vorstellbar ist, dass ein Kind in der Häuslichkeit zurückkommt, die eben über 5 Etagen Treppen zu bewältigen sind und kein Fahrschutz steht zur Verfügung. Das kann alles vorkommen und da muss das Entlassmanagement rechtzeitig steuern. Dann werden spezielle große Therapeutenrunden einberufen. Da kann jede Fachrichtung die Prognose abgeben, wo geht's mal hin, was ist zu erwarten, wie groß ist der Hilfsmittelbedarf, wie lange brauchen wir noch für die Reha in ungefähr, dass sich die Familie auch einstellen kann. Man muss sich vorstellen, wenn man so völlig aus dem gesunden, also aus dem unbeschwerten Leben gerissen wird, da ist ja niemand vorbereitet und da bedarf es doch einiges an zeitlichem Vorlauf, um einigermaßen was zu organisieren.
Ja. Würden Sie aus ärztlicher Sicht auch sagen, das hat im Endeffekt einen Effekt auf die Heilung, ein gutes Entlassmanagement?
Ja, sonst kann man den Reha-Erfolg nicht sichern. Also wenn es dann in die Häuslichkeit geht und nichts passt, kein Hilfsmittel ist vorhanden und alle sind frustriert, dann ist auch schnell der Reha-Erfolg geschmälert. Gerade wenn auch die ambulanten Therapien nicht starten. Wenn eine hochfrequente Therapie dann zur Nulltherapie verkommt, dann gehen auch schnell die Fortschritte wieder verloren. Also wir brauchen ambulante Therapien auch in einer bestimmten Dichte, die vorher organisiert sein müssen.
Das ist bestimmt nicht einfach, oder?
Das wird zunehmend schwieriger, weil auch die therapeutischen Angebote im ambulanten Sektor auch zurückgehen. Es betrifft besonders die Logopädie und die Ergotherapie.
Ich bin immer ganz neugierig. Sie haben ja auch gesagt, Sie sind auch schon lange Jahre in diesem Reha-Bereich tätig. Hat sich da eigentlich sehr viel verändert? Sehen Sie jetzt vermehrt andere Kinder, andere Familien, andere Störungsbilder? Gibt es da Verschiebungen oder bleibt das immer gleich?
Also Verschiebungen gab es zu Corona-Zeiten. Da hatten wir diese Post-Covid-Erkrankungen oder Long-Covid. Da haben sich einige Kliniken wieder spezialisiert, sodass wir diese Kinder, die hatten wir jetzt nur sozusagen zu diesem Zeitpunkt, die sind jetzt nicht mehr in der Anmeldung. Ansonsten ist das neuropädiatrische Spektrum in etwa gleich geblieben. Wir sehen natürlich auch Auswirkungen von dieser Corona-Zeit, wo wenig Therapien stattgefunden haben, weil ja vieles runtergefahren wurde. Das merkt man ganz deutlich bei den Wiederkehrern. Die sind jetzt viel schwerer betroffen, als wir sie sonst kannten. Und es ist schwer, wenn nicht manchmal unmöglich, das wieder aufzuholen, weil die Kinder machen ja Entwicklungen durch. Und die kann man dann nicht, also die kann man einfach nicht mehr aufholen, gerade wenn es so im Vorschulalter war oder dann im Übergang zur Adoleszenz. Also das sind wirklich verlorene Jahre für die Betroffenen. Das ist sehr, sehr schade.
Ja, ich habe jetzt gerade in den Medien wieder verstärkt gehört, im Rahmen der Abiturprüfungen, dass man merkt, dass die so viel Homeschooling hatten und wie schwer das für die Kinder und Jugendlichen ist. Und das ist bestimmt so. Aber das, was mit den Kindern passiert ist, die mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen betroffen sind, da hört man wenig von, oder?
Da hört man wenig von. Es ist ja eine kleine Gruppe und die haben kein Sprachrohr. Deswegen ist es schön, dass wir mal drüber sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja genau das, was wir mit diesem Podcast bezwecken, also dieser kleinen Gruppe eine Sichtbarkeit zu geben und dieser kleinen Gruppe auch eben ganz konkrete Hilfestellung zu geben und sie eben auf Einrichtungen hinzuweisen, die ihnen helfen. Und das haben wir eben heute gemacht mit Ihrer Klinik. Ganz zum Schluss vielleicht noch einmal, wie empfinden Sie das Feedback der Eltern? Dadurch, dass Sie jetzt ja eben eine Klinik sind, die diese nahtlose Reha anbietet, Was merken Sie bei Patienten und bei Eltern? Was bedeutet denen das?
Wir machen ja immer eine Feedback-Runde. Und zwar, da fragen wir die Eltern, wie zufrieden waren sie? Und zwar dann durch die gesamte Klinik, durch alle Berufsgruppen werden abgefragt. Und da kriegen wir immer ganz tolle auch Anregungen. Und da ist uns bewusst geworden zum Beispiel, dass die Eltern mehr Schulungsbedarf haben. Und da haben wir darauf reagiert und haben dann Schulungen ins Leben gerufen. Und die werden sehr dankbar angenommen. Da geht zum Beispiel Erste Hilfe beim Kind. Ja, was mache ich, wenn mein Kind doch mal eine zu heiße Flüssigkeit über sich ergossen hat? Also einfach so eine Sachen, dass die Eltern Handwerkzeug an die Hand bekommen, um dann mit solchen kleinen Notfällen umgehen zu können. Oder was mache ich bei einem epileptischen Anfall? Einfach Schulung im Umgang mit dem behinderten Kind oder eben auch bei Zwischenfällen mit einem gesunden Geschwisterkind. Also diese Schulungen werden dankbar angenommen und haben wir uns dann auch wieder verbessert, sozusagen in den Schulnoten, die wir dann bekommen von den Eltern. Und eine Frage ist doch immer wieder, würden Sie uns weiterempfehlen? Und diese Weiterempfehlungsquote, das ist auch mal so mal wie so ein Gradmesser für uns oder ein Ansporn für uns. Und damit wollen wir immer sehr gut abschneiden und da geben wir alles.
Ja, das wäre tatsächlich noch eine Frage. Können die Eltern sich aussuchen, dass sie zu Ihnen kommen oder gibt es da so eine Verteilstelle, die sagt, ihr geht nach Hohenstücken und ihr geht in eine andere Klinik? Kann man sich direkt bei Ihnen bewerben oder anmelden?
Es gibt ein Wunsch- und Wahlrecht bei der Rentenversicherung und dem muss stattgegeben werden. Es sei denn, diese Klinik hat keine Aufnahmekapazität oder andere medizinische Gründe sprechen dagegen, dann lenkt die der Kostenträger. Und bei Akutverlegung, also aus Krankenhäusern, da ist das Mitspracherecht nicht so hoch angebunden. Allerdings sind die Eltern ja noch, haben noch ganz andere Sorgen, als sich Kliniken aussuchen zu können, zumal sie ja keine Erfahrung haben.
Ja, ich dachte jetzt gerade, wenn die hören, Mensch, das hört sich so toll an, denn die Stimme ist so sympathisch, da möchte ich jetzt hin, dass man vielleicht so weisen kann, wie es gelingen kann, dass man in Hohenstücken einen Reha-Platz bekommt.
Ja, dann meldet man sich einfach bei uns und dann wird man kontaktiert von unserer Aufnahmeabteilung und dann wird abgestimmt, ob die sozusagen die Indikation passt zu uns und die Vorstellungen, ob die durch uns erfüllbar sind. Und wenn wir sagen, ja, das können wir uns alle vorstellen und der Kostenträger stimmt zu, dann können wir einen Aufnahmetermin vereinbaren.
Ja, das hört sich gut an.
Ja, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr glaubt, das könnte für euer Kind das Richtige sein, dann meldet euch gerne bei der Bamik-Klinik Hohenstücken. Frau Dr. Marzlose, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen kleinen Rundgang durch die Klinik bereitet haben. Ja. Da konnten wir doch einmal schön in fast jedes Zimmer reinschnuppern. Natürlich hätten wir bestimmt noch mehr schnuppern können.
Ja, gerne. Das habe ich gern gemacht.
Und damit sagen wir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Schluss mein obligatorischer Hinweis, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr uns auch einfach mal sagen wollt, was ihr an unserem Podcast schätzt oder was ihr euch wünschen würdet, was wir besser oder anders machen sollten, dann schreibt uns das doch an podcast@schuchmann.de. Und ganz wichtig, hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Damit sagen wir Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.
Das war Sinklusion, der Schuchmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de.